wenn man in der Natur unterwegs ist, du hattest die Wandertour angesprochen, wenn man jetzt wandern ist, das macht man ja in der Regel mit Schuhen. Man macht aber ja Pausen und findet jetzt einen schönen Ort, macht da einfach ein kleines Päuschen. Und da würde ich dann wirklich empfehlen, Schuhe aus, einfach mal wieder den Füßen ein bisschen Freiheit zu schenken und bei der Gelegenheit wirklich den Kontakt zur Erdoberfläche zu nutzen. Also, dass man sich dann wirklich mal barfuß einfach hinstellt oder ein Tuch auf den Boden legt und dann einfach die Hände und Füße auf dem Boden also in Bodenkontakt bringt. Baden ist auch eine super Möglichkeit des Earthings. Also wenn man da einen klaren Gebirgssee irgendwo findet auf seiner Wanderung und da reinhüpft, ist das natürlich eine super Erdung. Also ich bin ja auch regelmäßig noch in Hamburg. Dann nutze ich tatsächlich dann auch mal die Wiese im Park. In der Stadt muss man tatsächlich sagen, ein bisschen aufpassen, wo man so hintritt. Aber auch in der Stadt gibt es Möglichkeiten, sich zu erden.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und hoffe, du hast schöne Ostertage gehabt. Vielleicht warst du draußen, vielleicht bist du bei dem frühlingshaften Wetter, das wir ja teilweise jetzt über Ostern hatten, so durchwachsen wie der April natürlich immer ist, auch schon barfuß durch die Gegend gelaufen, vielleicht über eine Wiese, vielleicht im Garten, vielleicht sogar am Strand, irgendwo im Sand oder über einen Waldboden. Es ist von unten noch ein bisschen frisch, aber so langsam beginnt diese Zeit, wo das durchaus gut möglich ist, mal barfuß zu laufen. Was passiert, wenn wir barfuß über eine natürliche Oberfläche laufen? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Dass sich das Barfußlaufen irgendwie gut anfühlt, ich glaube, das haben die meisten von uns in irgendeiner Form schon erfahren. Aber wir wollen heute mal schauen, warum das so ist und was wir tun können, um diesen Effekt öfter zu erleben. Eine direkte Verbindung zu schaffen vom eigenen Körper mit der Erdoberfläche, das wird auch Earthing oder Grounding genannt. Sich erden. Und ich habe in dieser Folge einen Experten für dieses Thema zu Gast, Malte Denz. Malte wurde mir empfohlen von einer Hörerin, die gesagt hat, hey, da ist jemand, der beschäftigt sich mit diesem Thema Earthing, Grounding, sich erden. Guck dir den doch mal an, das könnte ganz spannend sein. Und nun bin ich jemand, der total schwört auf diesen direkten Kontakt zur Natur, der selbst schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass sich das einfach richtig gut anfühlt, auch wenn er jetzt nicht stundenlang da irgendwo steht und Bäume umarmt. Aber barfuß zu laufen, das mache ich immer wieder gerne oder auch in der Erde zu wühlen bei der Gartenarbeit oder so. Und deswegen fand ich das sehr spannend und hab mir Malte mal eingeladen ins Frei-Raus-Studio, damit er mir und uns dieses Thema mal ein bisschen näher bringt. Das Earthing oder Grounding hat die Tendenz, auch darüber werden wir sprechen, ins Esoterische abzurutschen. Und dass es eine ganze Menge Leute gibt, die Produkte verkaufen, die Erdung versprechen, das erhöht nicht gerade die Glaubfähigkeit dieser Philosophie. Ist es nur eine Philosophie? Wie viel Wissenschaft steckt hinter der Idee, dass uns das Erden gesundheitliche Vorteile bringt? Darauf werde ich nach dem Gespräch mit Malte nochmal eingehen, um einzuordnen, welche Versprechungen da gemacht werden und welche Versprechungen auch Malte in unserem Gespräch macht. Ich habe natürlich auch ein Vorgespräch gemacht mit Malte und habe ihn auch deshalb eingeladen, weil ich das Gefühl habe, dass er nicht missionarisch unterwegs ist und dass seine Botschaft eine sehr positive ist, eine, die sicher vielen von uns helfen kann und uns dazu führt, am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr draußen zu sein und diese Verbindung zur Natur noch weiter zu intensivieren. Lass uns einfach mal reinspringen in das Gespräch. Das tun wir, nachdem wir noch einmal tief durchgeatmet haben. Ich will dir kurz von einem Startup in Berlin erzählen, das du dir mal anschauen solltest. Aware heißt das. Eine App, mit der du herausfinden kannst, wie gesund du bist. Und zwar kannst du mit der Aware-App bis zu 70 Blutmarker testen. Du vereinbarst einen Termin in einem Labor. Es gibt mittlerweile in ganz Deutschland Labore von Aware. Ich war in so einem super schicken Ding in Hamburg, bin da rein, hab mir einmal Blut abnehmen lassen und zwei Tage später hatte ich in meiner App die Ergebnisse, inklusive einer Einordnung, ob diese Werte nun zu hoch oder zu niedrig oder im grünen Bereich sind und was das für mich bedeutet, welche Handlungsempfehlungen daraus entstehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, einen Bluttest kann ich ja auch bei meinem Hausarzt, bei meiner Hausärztin machen und grundsätzlich ist das möglich, aber selbst bei einem großen Blutbild werden nur ungefähr 20 Blutmarker getestet. Und es braucht auch immer irgendeinen Grund für ein solches Blutbild. Mit Aware kannst du einfach selber entscheiden, was du testen möchtest. Es gibt da verschiedene Pakete, zum Beispiel Sport, Hormone, Herzgesundheit. Du kannst auch nur Vitamin D testen. Du kannst deine Long-Term-Health-Werte testen oder Omega-3 zum Beispiel. Das war bei mir ein Ergebnis. Omega-3 müsste ich mal schauen, dass ich da ein bisschen mehr reinkriege. Der Wert ist etwas niedrig, genauso wie mein Magnesium-Wert. Vitamin D war auch nicht ganz so dolle. Also ich habe da wirklich wichtige Erkenntnisse rausziehen können. Wurde auch alles nochmal eingeordnet bei einem Online-Termin mit einem Arzt. Wenn du dir das mal ansehen möchtest, dann lädst du dir entweder direkt die Aware-App runter oder du guckst online vorbei unter aware.app. Da findest du auch alle wichtigen Informationen. Und das Tolle ist, als Frei-Raus-Hörerin bekommst du mit dem Code CHRISTO20 20% Rabatt auf deinen ersten Test. Herzlich willkommen, Malte, bei Frei Raus.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Physiotherapeut, du bist Epigenetik-Coach, habe ich das richtig ausgesprochen und formuliert? Genau. Was ist denn das, Epigenetik-Coach?
Ja, Epigenetik ist ein neueres Feld der Wissenschaft, ganz spannend auf jeden Fall. Und also die Genetik hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört, also auch wenn es schon ein paar Jahre her ist im Biologieunterricht in der Schule. Also über die Gene werden ja sozusagen vererbt, entscheiden darüber, ob wir blonde oder schwarze Haare haben, welche Augenfarbe wir haben und so weiter. Und lange Zeit ging man davon aus, dass auch im Prinzip vieles, also gesundheitlich über die Gene vorbestimmt ist. Also ob wir 75 oder 90 Jahre alt werden, ob wir mit 50 an der und der Erkrankung leiden werden oder nicht. Mittlerweile weiß man aber, dass das nur zu einem ganz geringen Prozentsatz tatsächlich stimmt. Also man sagt so ungefähr, also unter 5% der Krankheiten sind genetisch sozusagen irgendwie
bedingt.
Bedingt, ja. Genau. Und der allergrößte Teil ist halt über den Lebensstil bestimmt. Das heißt, wir können ganz, ganz viel selber sozusagen dazu beitragen, dass wir gesund bleiben, dass wir halt eben nicht an bestimmten Zivilisationskrankheiten erkranken. Und da kommt dementsprechend die Epigenetik ins Spiel. Man kann sagen, die Genetik ist sozusagen das Klavier. Also die Tasten und die, was gibt's da im Klavier noch?
Die Hardware sozusagen.
Die Hardware, oder? Genau. Und wir sind der Klavierspieler, beziehungsweise die Epigenetik ist sozusagen der Klavierspieler. Das heißt, wir können selber beeinflussen, wie unsere Gene abgelesen werden. Das ist, habe ich auch, fand ich am Anfang, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ein bisschen merkwürdig. So dieses, dass man Gene an- oder abschalten kann, beziehungsweise man kann sich das wie so ein Dimmer vorstellen, wie so ein Lichtschalter, ne? Also man kann bestimmte Gene dimmen, die halt nicht so gut sind und andere Gene wieder hochfahren. Es gibt beispielsweise Tumorsuppressor-Gene. Das sind Gene, die sozusagen, also Tumoren, also die Entstehung von Krebs sozusagen verhindern
unterdrücken.
Ja. Und die gilt es natürlich dann aktiv zu halten, diese Gene, wohingegen andere Gene eher nicht so gut sind. Und in die Richtung geht das. Und das kann man letztendlich dann halt über bestimmte Maßnahmen, über bestimmte Lebensstilveränderungen halt bewusst steuern.
Das ist ja eine hoffnungsvolle Nachricht.
Absolut,
ja,
absolut.
Diese Vorstellung, die wir oft haben, ja gut, wir sind halt so, wie wir sind,
genau,
das ist
richtig,
vorbestimmt.
Richtig.
Ja, auf vielen Ebenen. Ja, einmal auf der genetischen ist es ja aber auch oft so, dass, wenn man jetzt auf Persönlichkeitsentwicklung und so weiter guckt, Charakterzüge, so wie du geprägt wurdest, so bist du halt, ja, da kannst du nichts dran machen. Nee, kannst halt eben schon was ändern. Es ist manchmal mühsam, für die einen mühsamer als für die anderen. Viel Arbeit. Ich habe mal eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Ausbildung zum systemischen Coach, und da ging es oft um diese, auch um die Formulierung, um Worte, wenn man mit Menschen spricht, gerade auch mit Kindern oder auch mit Erwachsenen untereinander, dieses du bist immer so und so, ja, du bist halt, ne? Und da hieß es immer, Menschen sind nicht, Menschen verhalten sich. Also alleine schon in der Formulierung da reinzubringen, ey, er oder sie verhält sich gerade so und so, aber es heißt nicht, dass sie so ist, weil das ist eine Festschreibung, das würde bedeuten, es lässt sich nicht ändern. Ne? Genau. Finde ich gerade eine ganz interessante Parallele.
Ja, also wir sind halt nicht Opfer unserer Gene, das ist sozusagen die Message, ne? Also sondern wir sind Schöpfer unserer Gesundheit und können da ganz viel zu beitragen. Und was du gerade ansprachst, also auch so gerade die Erziehung heutzutage mit Glaubenssätzen und so weiter, spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Ne? Also so, wenn wir halt das Gefühl haben, wir werden nur geliebt, wenn wir Leistung bringen. Das ist so ganz verbreitet zum Beispiel. Und das, ja, das zieht sich dann das ganze Leben bei vielen Leuten durch. Also auch sowas gilt es zu analysieren, also ob da gewisse Glaubenssätze noch im Hintergrund sind. Also auch die Psyche spielt eine ganz wichtige Rolle. Also wenn man jetzt an Lebensstil, was ich vorhin gesagt hatte, denkt, dann denkt man vielleicht an ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter. Das sind so die Klassiker, die kennt ja im Prinzip jeder. Aber auch unsere Psyche hat letztendlich einen ganz wichtigen Einfluss auf unsere Gesundheit, also bis in die Zellen hinein. Da spielen halt so negative Glaubenssätze. Also wenn man schlecht von sich selber denkt, sich nicht selber liebt, also Selbstliebe klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber ist natürlich auch ganz wichtig. Also damit geht's im Prinzip los, ne? Also Gesundheit, dass man halt ein positives Mindset letztendlich auch hat.
Ja, es klingt ja einiges dann schnell ein bisschen esoterisch in der Richtung. Und es liegt ja vor allem daran, dass es wissenschaftlich noch nicht so richtig zu greifen ist, oder? Mhm. Also es ist ja schwer, da jetzt wirklich einen ganz knallharten Zusammenhang zu finden, wissenschaftlich, experimentell. Ne?
Das stimmt. Da gibt es schon Studien drüber. Also auch Epigenetik ist, wie gesagt, ein Wissenschaftsfeld, da wird viel geforscht, aber dennoch braucht es halt heutzutage, also in unserer Gesellschaft, Jahrzehnte, bis sowas dann wirklich auch anerkannt wird und bis die Leute da auch wirklich was mit anfangen können. Und auch gerade so die Schulmediziner oder so die, ich sag jetzt mal Schulwissenschaftler, die brauchen dann oft ziemlich lange, bis sie auch sowas akzeptieren, und am Anfang wird es dann eher belächelt.
Ja, es ist ja auch, so wie wir Wissenschaft denken, immer schwierig, die einzelnen Aspekte wirklich zu isolieren, ne? Weil ja ganz viele Sachen immer reinspielen. Total. Und wenn du jetzt drauf gucken willst, was macht jetzt Verhaltensweise XY oder Einfluss XY, du kannst den ja nicht komplett isolieren, weil ja andere Sachen noch mit reinspielen. Ja. Ne? Und das ist dann eben schwierig, dann eben zu validieren.
Ne? Ja, absolut.
Jetzt habe ich eingangs gesagt, das war mit das erste Wort, bevor ich das Wort Epigenetik-Coach verwendet habe, Physiotherapeut. Mhm. Ich gehe mal davon aus, so bist du auch reingekommen über die Physiotherapie, da können wir uns alle was drunter vorstellen, glaube ich, in diese Auseinandersetzung oder die Arbeit auch mit dem menschlichen System. Oder naja, Physiotherapie ist ja, da können wir jetzt drüber sprechen, vor allen Dingen Bewegungsapparat, würde ich jetzt mal so sagen. Die Epigenetik, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist ja schon wieder ein bisschen mehr, wie du es gerade ausgeführt hast. Wie bist du von einem zum anderen gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zur Physiotherapie an sich bin ich letztendlich über meine Tante gekommen, die auch Physiotherapeutin ist, in Eppendorf hier in Hamburg eine Praxis hat. Und habe schon als Jugendlicher, also mit 16 Jahren, angefangen, Krafttraining zu machen. So gesundheitsorientiertes Krafttraining, und habe mich darüber dann schon auch für Muskulatur, für den Bewegungsapparat und so weiter interessiert und irgendwann dann halt die Ausbildung zum Physiotherapeuten begonnen und habe dann ganz normal als Physiotherapeut gearbeitet, nebenbei aber auch als Fitnesstrainer. Und wie bin ich dann in die ganzheitliche Gesundheitsrichtung gekommen? Das ist eine gute Frage. Also das liegt dann im Prinzip daran, welche Leute man so trifft auf Fortbildung. Also ich habe beispielsweise über eine Nachbarin, die ist Heilpraktikerin, die lief eines Tages mit so einem interessanten Gerät unterm Arm bei mir vorbei, und dann habe ich sie gefragt, was ist das? Das war so eine Schwingungsplattform, mit der ich bis heute auch gerne arbeite. Hat sie mir dann erklärt, das hat mich begeistert, und darüber habe ich dann Fortbildung gemacht und dort Menschen kennengelernt, die halt, ich sag jetzt mal, so ein bisschen alternativ unterwegs sind, auch im Gesundheitssektor. Genau, dann habe ich irgendwann angefangen, habe einen YouTube-Kanal gegründet, habe dort ein paar Videos gedreht, in erster Linie für Patienten gedacht, einfach ein paar Hüftübungen, ein paar Knieübungen und so weiter. Habe dann aber auch irgendwann angefangen, Leute zu interviewen, so wie du. Ja, darüber habe ich dann spannende Kontakte geknüpft, also Ärzte kennengelernt, Gesundheitsexperten und so weiter und bin dann auf verschiedene interessante Themen wie das Earthing gestoßen und so entwickelt sich das dann nach und nach. Also ja, man entwickelt sich dann halt in eine bestimmte Richtung.
Hast du das Gefühl, dass diese klassische Physiotherapie, ich meine, gibt es ja auch unterschiedlichste Ausprägungen.
Ja.
Physiotherapie ist ja nicht gleich Physiotherapie, aber das, was viele so kennen, ist, du hast so einen 20-Minuten-Slot, weil du dir irgendwo wehgetan hast und dann gehst du dahin, wirst einmal ein bisschen durchbewegt, ja, und dann gehst du wieder nach Hause und das ist schon oft besser, als jetzt einfach eine Spritze reinzubekommen, ja. Aber am Ende so richtig, richtig hilft es dann oft auch doch nicht. Hast du das Gefühl, dass diese klassische Physiotherapie da dann doch sehr ihre Grenzen auch hat? Aufgrund vielleicht auch des Systems, so wie das ganze Ding funktioniert?
Genau, das ist ja oft das Problem. Also auch in der Orthopädie beispielsweise, dass der Orthopäde halt sich nur 5 Minuten Zeit nehmen kann für den Patienten, einfach aufgrund des Gesundheitssystems. Da kann ja nichts Vernünftiges bei rauskommen. Und in der Physiotherapie, also kommt es natürlich auf die Praxis an, aber viele Praxen arbeiten tatsächlich im 20-Minuten-Takt mittlerweile und das ist natürlich wirklich wenig. Ne? Also da kann man sich natürlich nicht wirklich individuell auf den Patienten einlassen, ja, ihm da viel mitgeben. Und dann kommt es einfach letztendlich natürlich in erster Linie auch auf das Verhältnis zwischen Patient und Therapeuten an. Also auch das Zwischenmenschliche ist wichtig und letztendlich muss man dem Patienten natürlich Dinge mitgeben. Also es bringt nichts, wenn man ihn jetzt nur 20 Minuten oder 15 Minuten dann netto irgendwie behandelt, an ihm rumdrückt. Dann kann man natürlich vorübergehend irgendwelche Symptome lindern, aber wenn der Patient dann selbst nichts ändert an seinem Lebensstil wiederum, beziehungsweise halt, also Sitzen ist ja ein großes Problem heutzutage, dass man da Ausgleichsübungen macht und so weiter, dann wird er früher oder später natürlich wieder beim Orthopäden landen und wieder in der Praxis aufkreuzen. Also da ist dann wirklich die aktive Bewegung natürlich viel wichtiger. Dennoch reicht mir das nicht. Also das war auch der Grund, warum ich mich dann halt in andere Richtungen orientiert habe, weil ich halt den Körper nicht nur als Bewegungsapparat sehe, sondern halt als Ganzes. Deswegen verstehe ich es halt auch nicht, wenn Physiotherapeuten dann halt mit der Zigarette vor der Praxis stehen oder halt in viel zu engen Schuhen ja ihre Füße hineinzwängen. Also das passt für mich halt nicht zusammen, sondern ich sehe halt, wie gesagt, so das als Ganzes und da müssen dann halt verschiedene andere Aspekte noch mit berücksichtigt werden.
Jetzt lass uns mal ganz konkret über einen Aspekt sprechen.
Gerne.
Stichwort Earthing ist schon gefallen, das Wort. Zu enge Schuhe haben wir auch schon jetzt gerade angesprochen. Inwiefern das zusammenpasst, was das miteinander zu tun hat, das wirst du uns jetzt gleich erklären. Aber ganz vorab, Earthing, was ist Earthing? Was verstehst du darunter?
Also Earthing ist eine, ja, wie soll man sagen, also es ist jetzt keine Therapierichtung in dem Sinne, sondern an und für sich ist das etwas ganz Natürliches, was wir seit Jahrmillionen machen, beziehungsweise gemacht haben, muss man sagen. Also wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, die Menschen waren, das hatte ich mir nochmal rausgesucht, also ungefähr 120.000 Generationen als Jäger und Sammler unterwegs. Und danach kamen dann 500 Generationen Ackerbau und erst seit sieben Generationen industrielle Revolution und seit einer Generation sind wir erst sozusagen im PC-Zeitalter angekommen. Also das, was wir heutzutage kennen, dass wir einen Großteil des Tages vor unserem Rechner sitzen, das ist eigentlich, wenn man jetzt mal auf die gesamte Menschheit zurückblickt, erst ganz neu und liegt überhaupt nicht in unserer Natur. Das muss man sich einfach bewusst machen. Also sondern unsere Natur ist letztendlich, dass wir halt uns in der Natur bewegen auf unserem Planeten, barfuß, also heutzutage nicht mehr, aber früher sind wir halt barfuß in der Natur gewesen. Wir haben in der Natur gearbeitet, beziehungsweise halt, wie gesagt, Bären gesammelt, gejagt, in der Natur geschlafen. Das heißt, wir waren eigentlich rund um die Uhr mit unserem Planeten sozusagen verbunden, also mit unserer Mutter Erde. Und in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten haben wir uns halt mehr und mehr abgenabelt von unserer Mutter Erde und haben eigentlich gar keinen, also gerade wenn man hier in der Stadt lebt, also ich bin ja mittlerweile nicht mehr in der Stadt, aber wenn man jetzt wirklich hier mal davon ausgeht, man lebt in der Stadt, man schläft sozusagen in einem Betonbunker, man zieht sich dann morgens seine Schuhe mit Gummisohle an, setzt sich in sein Auto mit Gummireifen, fährt zur Arbeit. Also wenn es schlecht läuft, hat man wirklich wochenlang überhaupt keinen natürlichen Kontakt zur Erde mehr. Und da setzt das Earthing an. Also die meisten Zuhörer haben ja wahrscheinlich selber schon mal gemerkt, wenn man seine Schuhe auszieht, spätestens wenn man mal im Sommer am Strand ist und dann wirklich einfach mal so barfuß am Strand läuft, das ist einfach sehr wohltuend. Also da, das ist wirklich ein Gefühl von Freiheit, ein angenehmes Gefühl. Das Earthing ist halt letztendlich genau das, also dass wir uns mit der Natur wieder verbinden, also dass wir uns barfuß in die Natur begeben, auf eine Wiese stellen, an den Strand stellen und wirklich diese Verbindung zur Erde wieder wahrnehmen. Also das klingt jetzt, wie gesagt, wieder so ein bisschen esoterisch vielleicht, aber es ist halt einerseits, spürt man ja wirklich unmittelbar den Effekt, also dass es einfach ein angenehmes Gefühl ist, aber das Ganze ist auch messbar und das ist halt das, was dann Forscher auch gemacht haben, also in Nordamerika, dass die halt wirklich das untersucht haben, was passiert denn da eigentlich, und haben da festgestellt, dass da sozusagen ein Ladungsausgleich stattfindet. Also die Erdoberfläche ist sozusagen negativ geladen, wir sind in der Regel positiv geladen, also überladen kann man auch sagen, unter anderem durch Elektrosmog und alles, was so auf uns einprasselt heutzutage. Und wenn man sich barfuß auf die Erde stellt, dann findet da sozusagen dieser Ausgleich statt. Das heißt, da fließen dann sozusagen Elektronen hin und her und wir entladen uns, nehmen wiederum freie Elektronen aus der Erdoberfläche auf. Und das Ganze hat wirklich unmittelbar gesundheitliche, also positive Effekte für die Gesundheit, die auch messbar sind. Also nach 4 Sekunden finden schon vegetative Prozesse statt, also das vegetative Nervensystem, also unser Entspannungsnervensystem, also der Parasympathikus wird sozusagen aktiviert, der Vagusnerv. Also wer es noch nicht gemacht hat, also ich denke, hoffentlich hat es jeder gemacht, aber wer es nicht regelmäßig macht, sollte das einfach nochmal ausprobieren und nochmal bewusst wahrnehmen. Ich mache das wirklich, wenn ich von der Arbeit komme, also im Winter jetzt vielleicht auch nicht, aber jetzt spätestens ab dieser Jahreszeit, wenn ich von der Arbeit komme, ziehe ich meine Schuhe aus, gehe raus auf die Wiese und merke wirklich auch unmittelbar, wie es einen positiven Effekt auf den Körper hat. Also, dass ich halt einfach tiefer durchatme, freier durchatme, dass man beginnt sich zu entspannen. Und wie gesagt, das wirkt sich dann auch aufs Herz-Kreislauf-System, auf den Blutdruck und so weiter aus. Also, sehr spannend.
Auch auf dieses ganze Entzündungsthema,
genau,
ne?
Genau.
Im Körper.
Ja.
Also wirklich, dass es entzündungshemmend wirkt.
Richtig. Ja. Also, das spielt ja alles zusammen. Also, das geht halt, diese Effekte gehen ja bis in die Zelle hinein. Und wie du gerade schon sagtest, also Entzündungen spielen natürlich heutzutage eine ganz wichtige Rolle. Also gerade auch diese stillen Entzündungen, diese chronischen Entzündungen, von denen wir ja leider gar nichts mitbekommen, die dann aber irgendwann Probleme machen. Und dann drückt sich das halt in Form von Krankheit aus. Da hat das Earthing tatsächlich auch einen Effekt auf diese entzündlichen Prozesse im Körper. Also sozusagen wirkt gegen Entzündungen, wirkt auch gegen Schmerzen. Also auch gerade für Schmerzpatienten ist das eine ganz spannende Geschichte. Wundheilung wird dadurch positiv beeinflusst.
Ja. Ich habe gerade ein recht offenes Knie gehabt hier, riesen Schürfwunden vom Fußballspielen. Da hätte ich vielleicht auch die letzten Tage mal ein bisschen mehr barfuß laufen sollen. Wobei ich am Strand war auf jeden Fall.
Das war ja relativ warm. Gut. Genau. Also auch gerade, wo du das Fußballspielen ansprichst, also Regeneration nach dem Sport. Ja. Man soll weniger Muskelkater kriegen dadurch. Also ist schon ganz interessant. Also da gibt es, wie gesagt, tatsächlich Untersuchungen drüber, Studien drüber. Ja.
Ja, auch das können wir vielleicht nochmal versuchen wegzunehmen von diesem Esoterischen. Du hast es ja schon angesprochen. Es ist letztlich ein physikalischer Prozess ja auch.
Also chemisch,
der mit
genau.
Ladung ja. zu ja. tun hat, ja. verschiedenen. Eine Steckdose ist ja auch geerdet.
Ne? Richtig.
Und elektronische
genau.
Geräte,
von elektrischen Geräten,
die sind
kennt
auch
man das mit der Erde
geerdet.
Ne?
Gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang oder ist nur das Wort? Also es ist ja letztlich, geht es auch um Ladung, ne?
Genau, ja. Ist im Prinzip ähnlich. Also bei elektrischen Geräten geht es, oder bei Steckdosen geht es sozusagen um die Erdung, also bei Stromkabeln und so weiter. Und das Prinzip ist das gleiche. Ich bin jetzt kein Elektriker, ich kenne mich da jetzt nicht so super gut aus, aber wenn es dieses Erdungskabel nicht gäbe, hätten wir irgendein Problem. Und ähnlich ist es halt bei uns auch, bei uns Menschen. Das heißt, wenn wir nicht geerdet sind, dann kommt es halt früher oder später zu Problemen oder kann zu Problemen kommen. Und letztendlich ist natürlich Entstehung von Krankheiten ein ganz komplexes Thema. Das lässt sich nie natürlich auf einen Faktor runterbrechen. Also es sind immer mehrere Faktoren, die da irgendwie zusammenkommen. Aber man sollte sich trotzdem fragen, warum ist es denn tatsächlich so, dass diese sogenannten Zivilisationskrankheiten so auf dem Vormarsch sind? Also gerade auch so diese neurodegenerativen Erkrankungen, also wie Parkinson beispielsweise, Demenz, das ist wirklich in den letzten Jahrzehnten rapide. Also wenn man sich diese Kurven mal anschaut, geht wirklich steil nach oben. Und da muss man sich natürlich oder sollte man sich fragen, woran liegt es dann? Was haben wir oder was machen wir so viel anders als vor 100 oder 200 Jahren? Und da wäre für mich durchaus plausibel die Erklärung, dass wir, wie gesagt, diesen Kontakt zur Erdoberfläche verloren haben. Natürlich andere Faktoren. Ich hatte vorhin schon den Elektrosmog angesprochen, der für mich ein ganz wichtiges Thema ist. Beispielsweise WLAN hat ja heutzutage jeder in seiner Wohnung stehen. Die Handys laufen rund um die Uhr, also die Smartphones. Und das ist natürlich auch ein massiver Stress für unser Nervensystem, für unseren Körper, also auch bis in die Zellen hinein tatsächlich. Also das sind so Faktoren, die dann halt zusammenkommen. Also mangelnde Erdung, dann irgendwelche Frequenzen, die da auf uns einprasseln. Und das ist natürlich relativ neu. Also beziehungsweise, wenn man sich nochmal vor Augen führt, was ich vorhin gesagt hatte, wie viele Generationen wir anders gelebt haben, ist das natürlich ganz, ganz neu. Ne?
Ja.
Und wir wissen halt überhaupt nicht, was das mit uns auf Dauer machen wird.
Ja, das ist ja dann durchaus ein roter Faden, ne? Wenn du sagst, es ist auf der einen Seite das Erden, dieser Austausch von eben Ladungen, dann das Thema Elektrosmog, dann Demenz, Parkinson, was ja Nervenkrankheiten im Prinzip sind, die dann viel auch mit elektrischen Impulsen zu tun haben. Ja, das ist ja dieser rote Faden dann, der da durchaus zu sehen ist. Jetzt hast du aber gerade nochmal gesagt, wir sind erst seit einer sehr, sehr kurzen Zeit in dieser Welt, in der wir ja leben, unter diesen Einflüssen. Der Mensch kann sich ja sehr, sehr gut anpassen. Deswegen ist er sehr erfolgreich auf diesem Planeten. Absolut. Seit einiger Zeit zumindest. So lange ja auch noch nicht. Ich war neulich auf einer Veranstaltung und da hat auch jemand so eine Zeitrechnung aufgemacht, so einen Zeitstrahl, wenn man sich vorstellen würde, die Erdgeschichte wäre ein Jahr. Ja, also 365 Tage, dann gibt's den Menschen erst seit 5 vor 12, die Dinosaurier kamen um 5 nach 11. Mhm. Also, das ist ja in dem Vergleich auch schon mal ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Und dann hast du gerade noch beschrieben, in der Menschheitsgeschichte, wie kurz diese Zeit erst ist, in der wir unter diesen Einflüssen leben. Dennoch kann der Mensch sich sehr gut anpassen. Und wir haben ja auch schon über diese Epigenetik gesprochen. Wir können auch Einfluss nehmen durch unseren Lebensstil, wie wir im Prinzip oder wie diese Gene sich ausbilden zum Teil oder wie aktiv die sind. Warum ist es trotzdem noch relevant, was eigentlich in unserer Natur liegt? Ja, also so schnell kommen wir dann wahrscheinlich doch nicht hinterher mit dem Anpassen.
Oder? Genau.
Also warum sollten wir uns dann doch auf einigen Ebenen wieder darauf besinnen, was eigentlich in unserer Natur liegt?
Also natürlich kann der Mensch sich gut anpassen. Also wir können auch wunderbar kompensieren. Also auch Menschen, die sehr, sehr ungesund leben, also die jeden Tag wirklich nur Schrott in sich hineinstopfen, also ernährungstechnisch jetzt oder zu wenig schlafen oder so, sind ja nicht gleich krank. Ne? Also das kommt teilweise erst Jahrzehnte später, die Quittung. Also insofern sollte man trotzdem das ernst nehmen, das Thema. Und bezogen auf die Menschheitsentwicklung, wie gesagt, in unseren Genen liegt halt etwas anderes. Also es liegt nicht in unserer Natur, so wie wir jetzt leben. Also man spricht immer von artgerechter Tierhaltung. Und wenn man jetzt aber mal schaut, was ist denn artgerechte Tierhaltung, also genügend Auslauf, gesunde Ernährung und so weiter, das sollte man sich beim Menschen dann auch mal fragen, ist das eigentlich artgerecht, was wir hier machen? Und das ist halt nicht wirklich. Früher sind wir am Tag 20 bis 50 Kilometer gelaufen, das war ganz normal. Heutzutage, wenn es schlecht läuft, vielleicht mal 700 Meter. Dann haben wir uns, wie gesagt, ständig in der Natur bewegt. Wir haben jeden Tag ein Sonnenbad genommen. Heutzutage wird vor der Sonne gewarnt. Also bloß nicht in die Sonne gehen, ungeschützt, immer gleich Sonnencreme drauf, weil es könnte ja Hautkrebs verursachen und so weiter. Und die Ernährung, wie gesagt, früher von der Hand in den Mund. Also wir haben da sozusagen wirklich uns aus der Natur bedient. Und heutzutage essen wir halt wirklich sehr viel Verarbeitetes, Konserviertes mit verschiedenen E-Stoffen noch drin und so weiter. Also es hat, wie gesagt, mit unserer Natur nicht mehr so viel, mit unserer ursprünglichen Natur nicht mehr so viel zu tun. Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich kann man sich anpassen.
Die Frage ist, wie dieser angepasste Mensch dann aussieht, ne? Welche Lebensqualität er hat und wie er so lebt. Ne? Wahrscheinlich dann irgendwann in einem dunklen Kabuff vor einer Maschine mit Übergewicht und vegetiert mehr oder weniger so vor sich hin, wenn man sich das mal weiter spinnen würde. Ja, der Mensch passt sich eben dann so an, hat aber dann nicht mehr viel zu tun mit dem eigentlichen Potenzial, was der Mensch hat.
Richtig, absolut. Also auch ganz spannend jetzt mit der künstlichen Intelligenz und so, was das jetzt alles noch machen wird. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich denke auch, also unser Potenzial, um das wirklich zu entfalten, brauchen wir wieder die Verbindung zur Ursprünglichkeit, also zur Natur, zu uns selbst.
Viele Menschen haben ja auch diese Sehnsucht nach einer neuen Verbindung oder nach dem Wiederaufnehmen der Verbindung zur Natur. So gehen dann raus, gehen wandern, halten sich in der Natur auf. Das ist ja auch noch nicht gleich Earthing oder Grounding. Ja, also Verbindung ist ja in dem Fall eher auf einer anderen Ebene gemeint.
Richtig.
Ja, wir haben ja verschiedene Sinne. Wir sehen dann die Landschaft, die Natur, fühlen uns vielleicht schon verbunden. Wir hören einen Vogel zwitschern, wir riechen vielleicht, wie die Pflanzen riechen und fühlen uns verbunden. Aber dieser Sinn des Spürens, das ist ja der, auf den letztlich das Earthing oder Grounding, das Erden dann einzahlt.
Genau.
Auch, dass du tatsächlich, ob es barfuß ist, auf dem Boden rumläufst oder ja auch mit den Händen, also so eine Gartenarbeit oder so im Dreck wühlst.
Genau.
Also dieses Spüren der Natur tatsächlich körperlich. Ja.
Genau. Ja, es geht wirklich um den direkten Hautkontakt, also dass man halt wirklich direkt in Verbindung tritt. Wenn man sich in der Natur bewegt, ist das natürlich schon mal super, also Gold wert, absolut. Also kann ich jedem empfehlen, dass er wirklich regelmäßig in die Natur geht. Also in der Stadt ist dann teilweise nur der Park, aber das ist ja auch schon schön, einfach mit Bäumen und so weiter. Auch das macht natürlich schon was mit dem Körper, auch wenn man jetzt mit Wanderstiefeln, mit fetten Wanderstiefeln sozusagen in der Natur sich bewegt, dann hat man zwar nicht diese Erdung, also diesen chemischen oder biochemischen Aspekt, aber dennoch haben wir einen positiven Effekt auf den Parasympathikus, auf unser Nervensystem, Herz-Kreislauf-System und so weiter. Also auch das Waldbaden, das ist ja auch wieder so ein esoterisch angehauchter Begriff. Aber auch das hat wirklich sehr positive Effekte. Ist aber, wie gesagt, nicht mit dem Earthing gleichzusetzen. Also das ist halt einfach wichtig, das sind einfach unterschiedliche Dinge. Und beim Earthing geht es, wie gesagt, darum, wirklich barfuß oder, wie du sagtest, mit den Händen. Also meine Frau, die wühlt zum Beispiel jeden Tag im Garten und ist auf diese Weise natürlich auch geerdet und in Verbindung mit der Erde, mit der Erdoberfläche. Einfach nochmal diese Differenzierung.
Ja, und wenn wir da schon draußen sind, ja, und ich glaube, das sind viele Hörerinnen und Hörer, dann können wir aber eben diese wunderbare Chance nutzen, einfach mal zu sagen, wenn wir es auf dem Zettel haben, wenn uns das bewusst ist, ja. Sagen, hey, jetzt zieh mal die Schuhe aus, ja, oder jetzt leg dich mal da auf die Wiese und weiß nicht, zieh vielleicht auch mal das T-Shirt aus, das ist jetzt nur eine bedingte, direkte Empfehlung. Mein Vater, der ist mittlerweile 76 oder 77, glaube ich, und er erzählt mir oft, ja, dass er dann noch zieht er immer, wenn es warm ist, zieht er sein Shirt aus und dann läuft er oberkörperfrei da durch die Gegend und so weiter. Denke ich immer, ja, eigentlich gut, aber auch ein bisschen merkwürdig, ja, wenn es dann irgendwo ist, wo andere Menschen eben auch sind. Das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, was wir hier haben. Aber welche Möglichkeiten gibt es ganz konkret? Oder welche Tipps hast du für Leute, die draußen unterwegs sind, einfach mal zwischendrin, ja, da in diese Erden reinzugehen?
Ja, also wie gesagt, wenn man in der Natur unterwegs ist, also wenn man jetzt, du hattest die Wandertour angesprochen, wenn man jetzt wandern ist, das macht man ja in der Regel mit Schuhen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man macht aber ja Pausen und findet jetzt einen schönen Ort und macht da einfach ein kleines Päuschen. Und da würde ich dann wirklich empfehlen, Schuhe aus, einfach mal wieder den Füßen ein bisschen Freiheit zu schenken und bei der Gelegenheit wirklich den Kontakt zur Erdoberfläche zu nutzen. Also dass man sich dann wirklich mal barfuß einfach hinstellt oder wie gesagt, wenn man sich irgendein Tuch auf den Boden legt und dann einfach die Hände und Füße auf den Boden, also in Bodenkontakt bringt oder natürlich auch mehr Haut, wie du gerade sagtest. Also man kann natürlich auch gerne sich mal mit dem Oberkörper frei an den Strand legen. Und Baden ist auch eine super Möglichkeit des Earthings. Also wenn man da einen schönen einen klaren Gebirgssee irgendwo findet auf seiner Wanderung und da reinhüpft, ist das natürlich eine super Erdung. Auch Meerwasser, das ist sogar noch effektiver aufgrund des Salzgehaltes. Also Baden in natürlichen Gewässern, also Seen, Flüsse, Meer, ist eine tolle Möglichkeit, sich zu erden. Ansonsten, wenn ich jetzt in Hamburg, also ich bin ja auch regelmäßig noch in Hamburg, dann nutze ich tatsächlich dann auch mal die Wiese im Park, dass ich da einfach nochmal abends oder morgens einfach nochmal so ein bisschen auf der feuchten Wiese, also gerade diese feuchte Wiese, die leitet einfach nochmal besser. Das ist dann einfach nochmal effektiver und hat auch was Angenehmes, ne? Also dass man auf der feuchten Wiese ein bisschen ein paar Schritte macht. Man muss natürlich in der Stadt, muss man tatsächlich sagen, ein bisschen aufpassen, wo man so hintritt, wie das da so ist, wo man läuft. Ne? Aber auch in der Stadt gibt es Möglichkeiten, sich zu erden.
Jetzt haben wir über den Aspekt gesprochen des Austauschs von Ladung. Jetzt hat aber das Barfußlaufen ja auch noch einen anderen positiven Aspekt, nämlich die Wirkung auf den Bewegungsapparat, ja, Muskulatur, gerade die Sensoren, die wir unter der Fußsohle ja auch haben und so, da passiert ja noch auf einer ganz anderen Ebene viel. Kannst du das nochmal kurz skizzieren, warum das auch aus der Hinsicht total sinnvoll ist, das mal zu machen?
Also auch da kann man sich wieder orientieren an unserer Natur, an unserer ursprünglichen Bewegungsart, ne? Also wie gesagt, barfuß in der Natur bewegen. Und heutzutage haben wir halt in der Regel halt Schuhe an, die in der Regel auch hinten höher sind als vorne. Das heißt, selbst bei irgendwelchen Sportschuhen einfach mal die Schuhe mal nehmen und mal schauen, ist hinten oft eine sogenannte Sprengung. Das heißt, so ein gewisser Absatz. Ne? Das
ist bei vielen Laufschuhen
genau,
auch angegeben.
Da ist es sogar da wird sogar mitgeworben, dass es ja einen guten dämpfenden Effekt hat und so weiter. Wobei beim Laufen, also beim Joggen, geht es ja letztendlich nicht darum, mit der Ferse aufzutreten. Insofern ist das eigentlich Quatsch. Aber diese Sprengung sorgt letztendlich dafür, dass wir, wenn wir in Schuhen auf dem Boden stehen, dass wir im Prinzip nicht, so wie die Natur das vorgesehen hat, mit der Ferse und dem Vorfuß auf der gleichen Höhe stehen, sondern dass wir hinten mit der Ferse immer etwas erhöht stehen. Und das setzt sich ja letztendlich dann nach oben hin fort. Also wenn wir dann nichts kompensieren würden oder ausgleichen würden, dann wären wir ja in einer Vorlage und müssten die ganze Zeit irgendwie mit der rückwärtigen Muskulatur gegenhalten. Insofern gehen wir dann natürlich über die Gelenke darauf ein, auf diese Schrägstellung des Fußes und gleichen es halt nach oben hinaus. Aber das hat ja eigentlich mit einem natürlichen Stand oder mit einem natürlichen Gang nichts zu tun. Insofern, also das wäre auch ein Aspekt, warum es wirklich sinnvoll ist, barfuß zu laufen. Also dass man wirklich mal wieder mit den Füßen flach auf dem Boden steht, beziehungsweise halt beim Gehen diesen natürlichen Bewegungsablauf hat. Das Abrollen spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Das ist in unserem modernen Schuhwerk auch nur bedingt möglich. Also meistens sind die Sohlen relativ starr oder auch dick, ne? Sodass ein natürlicher Abrollvorgang eigentlich gar nicht möglich ist. Und auf diese Weise verkümmert die Fußmuskulatur. Da kriegen wir dann Probleme, beispielsweise wie ein Fersensporn, der durch so eine verkümmerte oder verhärtete Plantarfaszie, das ist diese Sehnenplatte da unter unserem Fuß. Und wenn die nicht gefordert wird, mobilisiert wird und so weiter, dann wie gesagt, führt es halt auf Dauer zu Problemen. Ein anderes Problem ist, dass die Schuhe vorne viel zu eng zugeschnitten sind. Das heißt, die Schuhe heutzutage haben eigentlich nichts mit der Form unseres Fußes mehr zu tun, sondern der Fuß muss sich der Form des Schuhs anpassen. Und auf diese Weise entstehen dann Dinge wie der Hallux Valgus, der ist ja wahrscheinlich auch vielen bekannt, also dass der große Zeh im Prinzip so nach innen abwandert, nach innen gequetscht wird. Und ja, das sind dann dementsprechend Folgen unserer Schuhe heutzutage. Es ist natürlich dann sehr schön für die Füße und wichtig für den Bewegungsapparat, dass man möglichst oft aus diesen Schuhen auch mal rauskommt und sich wieder natürlich bewegt. Und was du gerade noch angesprochen hattest, die Sensorik, also wir haben tausende von Sensoren unter unseren Füßen. Wenn man wirklich mal barfuß auf der Wiese läuft, da spürt man ja jede Tannennadel, jedes kleine Stöckchen und das haben wir natürlich in unseren modernen Schuhen auch überhaupt nicht mehr. Das heißt, die Sohle ist wie gesagt zu dick, ist nicht mehr flexibel. Das heißt, wir spüren eigentlich überhaupt nicht mehr, worüber wir da laufen. Also wir haben da gar keine Wahrnehmung mehr und auch das ist ein wichtiger Aspekt, dass da einfach mal wieder Informationen aus der Fußsohle im Kopf ankommt, was erstens angenehm ist. Also es ist ja wie so eine Fußmassage auch, wenn man wirklich so über verschiedene Gegenstände läuft und das spürt und wahrnimmt. Aber auch wichtig, also dass da einfach diese ganzen Systeme, diese Sensorik, aber auch die Motorik, dass das am Laufen gehalten wird.
Ich erinnere mich, habe ich dir vorhin schon kurz erzählt, bevor die Mikros an waren, auch eine Zeit lang so Workshops gemacht zum Thema natürliche Bewegung, wo wir auch viel barfuß gelaufen sind im Wald. Und ich erinnere mich, dass mehrfach Menschen zu mir gesagt haben, also TeilnehmerInnen, das ist ja wie eine spirituelle Erfahrung, da so einen ganzen Tag barfuß unterwegs zu sein, im Wald, gerade auch im Wald und nicht nur auf einer Wiese,
genau,
wo du dann am Anfang denkst, es piekst ja hier total, ja, da sind dann, was weiß ich, Bucheckern, irgendwelche Eicheln, ja, denkst du, läufst wie auf Eiern, aber es befeuert halt so diesen ganzen, wie du es gerade skizziert hast, ne, diesen Austausch eben auch auf Nervenbahnebene. Die Frage, die ich habe, ist, wann, also wie lange ist Barfußlaufen gut, wenn wir jetzt wirklich in der Natur uns aktiv fortbewegen, sprich wandern? Also da haben wir ja manchmal Gewicht, was wir mit uns schleppen, ja, also ein Rucksack, der vielleicht ein bisschen schwerer ist. Wir sind auf einem Terrain unterwegs, was dann vielleicht felsig ist, steinig, wo es auch mal scharfe Kanten gibt. Wäre es auch angeraten oder würdest du das empfehlen, tatsächlich auch barfuß zu wandern oder nur mal eine Zeit lang, pass auf, und dieses Gefühl kennen, glaube ich, alle, die gewandert sind, dann hast du deine Schuhe da an, deine Wanderschuhe und es ist warm und irgendwie wird es ja innerhalb von diesen Schuhen auch immer warm, ja, es steht so ein besonderes Klima und die dann auszuziehen zwischendrin und diese Freiheit dann zu haben und vielleicht mal irgendwo die ins Wasser zu halten, ist ein grandioses Gefühl. Reicht das oder können wir tatsächlich auch ohne Schuhe richtig wandern?
Also generell kann man sagen, wenn man das Bedürfnis hat, die Schuhe auszuziehen und eigentlich das Erste, wenn man nach Hause kommt, ist Schuhe wegschmeißen, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Schuhe nicht optimal sind für den Fuß. Ja, auf die Frage zu kommen, das ist nicht ganz leicht zu verallgemeinern. Das hängt natürlich wirklich von verschiedenen Faktoren ab, vom Trainingszustand desjenigen, der da sozusagen unterwegs ist. Also wenn das jemand ist, der wirklich, also wie du, der regelmäßig wirklich in der Natur sich bewegt, wandert, fit ist, dann ist das was anderes, als wenn jetzt jemand wirklich 11 Monate im Jahr also 10 Stunden am Tag an seinem Bürostuhl hockt und dann sagt, so, jetzt gehen wir mal 2 Wochen wandern. Also der vollkommen untrainiert, sich dann in den Wanderurlaub stürzt, also dem würde ich nicht raten, dann auch noch barfuß zu laufen, sondern der also sollte sich natürlich auf den Wanderurlaub eigentlich vorbereiten und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man ist einigermaßen fit, dann kann man natürlich durchaus auch mal barfuß wandern, wobei ich persönlich dann tatsächlich Barfußschuhe bevorzugen würde. Man kann natürlich auch mal wirklich, da muss man aber sehr bewusst, also was ja wiederum auch positiv ist, man muss natürlich wirklich sehr bewusst wandern oder
du bist
sich
langsamer genau. Wahrscheinlich, ja, was ja für viele dann auch schon mal eine Einschränkung ist,
genau.
Die gar nicht so gewollt ist, weil sie dann irgendwie Strecke machen.
Richtig, genau. Erreichen, ne? Also da müsste man dann sozusagen den sportlichen Ehrgeiz beiseite schieben und müsste im Prinzip wirklich mehr, was ich immer sehr positiv finde wiederum, also sich im Moment bewegen und wirklich auch bewusst wahrnehmen, was man da macht, bei jedem Schritt letztendlich. Ja. Und man verbindet sich natürlich wiederum ganz anders mit der Natur, mit dem Untergrund. Dennoch, wie gesagt, komplett barfuß wandern würde ich jetzt nicht unbedingt zu raten, sondern ich würde dann einfach, also ich persönlich habe tatsächlich auch ein paar Wanderstiefel als Barfußschuhe, also die sozusagen die Kriterien, also ich kann ja ganz kurz nochmal die drei Kriterien für gesunde Schuhe wären sozusagen einerseits die Zehenfreiheit, also eine breite Zehenbox, dann die dünne, relativ flexible Sohle. In dem Fall müsste sie natürlich ein gewisses Profil auch haben. Und keine Sprengung. Also das sind so die Hauptkriterien für mich an gesunde Schuhe. Und da gibt es mittlerweile tatsächlich auch Wanderschuhe. Ob die jetzt hoch sein müssen, also über die Knöchel gehen müssen, das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
Letztendlich kommt dann sicher auch wieder darauf an, wo bist du
genau,
unterwegs,
wo man sich bewegt, wie fit man ist. Ne? Ja. Also ich denke, diese hohen Wanderstiefel sind in erster Linie wirklich dafür, wenn man irgendwann ermüdet ist und nicht mehr so ganz konzentriert ist und dann halt irgendwie einen blöden Schritt macht, dass man da halt einfach die Knöchel schützt und so weiter. Also wenn man das schafft, wirklich bewusst dabei zu sein und einigermaßen fit und vorbereitet ist, dann ist es vielleicht nicht zwingend erforderlich, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden und auch verantworten.
Oder du bist in einem gerölligen Gebiet unterwegs,
genau,
ne, um dann die Knöchel einfach ein bisschen zu schützen, ja, dass da nichts gegenschlägt. Ja, ja,
genau. Ja, das kommt dann, wie gesagt, auch auf solche Dinge an, natürlich, wo man jetzt wirklich wandert. Aber ja, also am Ende kann man natürlich auch einfach mal ausprobieren, wenn man jetzt wirklich auf einem entspannten Waldweg unterwegs ist, einfach mal die Wanderstiefel auszuziehen, über den Rucksack zu hängen und einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das denn überhaupt an, wenn ich jetzt hier mal einen Kilometer tatsächlich barfuß laufe. Dann habe ich Erdung und Barfußlaufen sozusagen verbunden miteinander.
Wie sehr habe ich die Erdung noch, wenn ich Barfußschuhe trage? Also sie sind ja so ein bisschen ein Kompromiss, die ermöglichen weiter diese Bewegungsfreiheit des Fußes, aber ja nicht mehr den direkten Kontakt.
Genau, also tatsächlich, also ein normaler Barfußschuh ermöglicht null Erdung, also null Earthing sozusagen, also weil er eine Gummisohle hat, wie normale Schuhe auch. Und auch wenn ich damit jetzt auf der Wiese stehe oder im Wald laufe, dann habe ich trotzdem keinen Ausgleich von Ladung sozusagen. Es gibt mittlerweile einige Schuhe oder einige Hersteller, die das versuchen. Ich kann da jetzt nicht beurteilen, inwieweit das funktioniert, die dann irgendwelche Materialien mit einbauen in die Sohle, dass da halt tatsächlich angeblich eine wirkliche Erdung stattfinden soll. Aber das sind so Pilotprojekte, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, genau.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es auch einen Unterschied macht, dass noch vor, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahren ein Großteil der Schuhe ja Lederschuhe waren und dass das auch was anderes ist als die, ich sag mal, Gummi-Plastikschuhe, die wir heute haben.
Genau, habe ich auch gehört oder gelesen. Also so die ersten Schuhe mit relativ dünnen Ledersohlen, dass da noch ein gewisser Ausgleich stattgefunden haben soll. Bei Gummisohlen ist es definitiv nicht so, ja.
Ist sicherlich wie alles auch so eine Frage des Ausprobierens, ne? Und jetzt erstmal nicht reinfallens auf irgendwelche Versprechungen. Da gibt es ja mit Sicherheit, wie in allen Bereichen, auch Menschen, die dann Geld machen mit sowas, ja, mit so einer Idee. Aber mal gucken, wie sich das für einen selber anfühlt, ne? Und das ist letztlich ja auch das, was dann passiert, wenn du Dinge machst, wie du sie gerade vorgeschlagen hast, dass du ein besseres Gefühl halt dafür kriegst, was dir gut tut.
Total,
ich glaube, das ist total essentiell und total wichtig,
dass
man jetzt nicht nur irgendwas macht, weil da jetzt hier jemand sitzt,
genau,
der das empfiehlt.
Genau, das ist halt auch ein Aspekt, den wir leider heutzutage oft verloren haben. Also ich nehme da mal gerne das Beispiel der Katze, wenn ich mit meinem Patienten spreche. Wenn man, wie gesagt, stundenlang an seinem Schreibtisch sitzt, konzentriert auf seine PC-Arbeit in schlechter Haltung, also wir Menschen haben leider kein wirkliches Bewusstsein mehr für unseren Körper oder kein Gespür mehr, was tut mir eigentlich gut. Wir merken dann halt irgendwann, der Nacken verspannt sich, der Rücken tut weh und dann fangen wir vielleicht an, uns Gedanken zu machen oder uns mal zu recken und zu strecken. Aber wenn man sich die Katze anschaut, die macht das automatisch. Die hat einfach noch dieses Bedürfnis danach, sich zu bewegen, den Katzenbuckel, da kommt es ja letztendlich auch her, zu machen, sich zu strecken und ihre Pfoten mal auszustrecken. Und dieses Bedürfnis ist uns leider so im Laufe der, welcher Zeit auch immer, abhanden gekommen. Und da geht es halt wieder hinzukommen, also auch was die Ernährung betrifft, ne? Also, dass man einfach wieder reinspürt. Also nicht nur guckt, was sagt Ernährungsexperte XY, das ist gesund, das muss jetzt für mich auch gesund sein, sondern auch da ist es natürlich sehr individuell. Und da sollte man auch spüren, was tut mir denn gut? Also, was braucht mein Körper? Sollte man versuchen, wieder hinzukommen, dass man ein Gespür dafür kriegt. Und ich denke, die meisten Zuhörer werden tatsächlich auch merken, wenn sie mal barfuß in der Natur sich bewegen, das tut mir gut. Also, wenn man sich wirklich mal darauf einlässt. Also, einige werden vielleicht denken, nee, das mache ich nicht, habe ich keine Lust drauf, dann ist es okay. Das kann ja jeder selber entscheiden. Aber wenn man sich halt drauf einlässt und einfach mal auch das zulässt und einfach mal spürt, was passiert denn da mit mir, dann werden sehr viele Menschen feststellen, Mensch, das tut ja richtig gut und ich komme wirklich in eine andere Entspannung, wie ich das vielleicht mache, wenn ich zu Hause vorm Fernseher sitze nach Feierabend.
Viele haben das, glaube ich, im Kopf. Ich mache das nicht, weil mir das nicht gut tun wird, ja, oder weil das unangenehm sein wird oder weil das komisch aussieht oder weil man das nicht macht. Aber machen dann eben diesen Schritt nicht hin zum Ausprobieren und gucken, wie ist es denn eigentlich?
Ja.
Und genau die Erfahrung habe ich selbst oft gemacht und es auch von vielen anderen oft gehört, dass sie dann, das ist wie so ein, ich will jetzt nicht Erweckungserlebnis sagen, ja, aber das ist viel, viel toller und viel intensiver ist, dieses Gefühl, als ich das vorher vorgestellt habe.
Ja, aber man muss sich halt, wie gesagt, darauf einlassen und es ist schon spannend, wäre spannend, dann so psychologisch mal zu schauen, woran liegt es denn, dass viele Leute eben sich da nicht drauf einlassen? Warum wollen die nicht ihre Schuhe mal ausziehen? Ist ihnen das unangenehm oder ist das einfach nicht normal oder was auch immer?
Ja, ich glaube, da spielt schon viel dies rein, was man so macht.
Genau, denke ich auch.
Also,
so,
ich habe eine Zeit lang, ich habe es ja schon angesprochen, auch mich viel mit diesem Thema natürliche Bewegung beschäftigt und auch eine ganz eine intensive Phase gehabt, wo ich dann selbst, da habe ich noch im Zentrum von Hamburg gewohnt und viel in Parks war, Planten und Blumen, hier ein großer Park in Hamburg. Und da dann barfuß, manchmal in Barfußschuhen, manchmal auch komplett barfuß rumgelaufen bin und zum Teil eben auch auf Bäume geklettert bin. Das habe ich super gerne gemacht, mache es bis heute, dieses Klettern auf Bäume barfuß. Einmal, um die Bäume natürlich zu schützen, aber genau da hast du natürlich auch wieder mehr Gefühl für diesen Baum. Es funktioniert einfach besser, du hast einen besseren Kontakt und so weiter. Wie die Leute da gucken,
kann ich mir vorstellen.
Wenn ein erwachsener Mann barfuß irgendwo auf einen Baum klettert im Park. Mm. Also das waren wirklich skurrile Szenen, die ich erlebt habe. Also Menschen, die dann filmen und gar nicht fragen. Also die stehen dann da unten und filmen dich mit ihrem Handy, irgendwelche Touristen. Ne?
Ja, glaube ich.
Das ist eine nette Begegnung manchmal, wenn man selber dann mit das positiv sieht. Ich hätte aber genauso gut sagen können, oh Gott, die gucken ja alle, die filmen mich, ich mache ja hier einen totalen Quatsch. Ich fand das irgendwie witzig und lustig und habe eher gedacht, die interessiert das so, weil sie es selber fasziniert auch ein Stück weit, weil sie es selber kennen aus ihrer Kindheit, weil sie damit ein gutes Gefühl verbinden und sich es vielleicht selber gar nicht trauen, das mal wieder zu machen. Die Frage ist auch mal, wie man das selber aufnimmt. Ne?
Ja.
Wie gesagt, hätte auch sagen können, na, dann mache ich nie wieder, weil die gucken ja alle ganz komisch.
Ja. Ja, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass wir heutzutage, da kann ich mich nicht rausnehmen, hat sich aber auch schon deutlich gebessert in den letzten Jahren, also dass man halt sehr darauf fokussiert ist, was denken andere von mir. Und auch wenn man jetzt, wenn ich meinen Patienten empfehle, an der Bushaltestelle einfach mal eine Übung zu machen, das empfehle ich nicht jedem, weil ich bei einigen halt weiß, das werden die nicht machen. Also, aber ja, also da stehen wir dann halt auch einfach eine Viertelstunde rum und bewegen uns nicht, statt dass man die Zeit nutzt, um mal eine Dehnübung zu machen oder so. Aber wie gesagt, da wird man dann natürlich auch komisch angeguckt und das möchte man in der Regel nicht. Eigentlich ist es ja verrückt auch, wenn man sich mal so überlegt, dass wir heutzutage ins Fitnessstudio gehen, um uns da irgendwie zu bewegen, einen Ausgleich vom Alltag zu schaffen.
Mit dem Auto ins Fitnessstudio fahren, um da aufs Laufband zu gehen.
Genau. Ja. Oder halt irgendwelche Gewichte zu bewegen. Und wenn man jetzt aber bei Planten und Blumen sich einen großen Stein nehmen würde und den einfach mal so ein paar Mal hochstemmen würde, würde man natürlich auch wieder sehr merkwürdig angeguckt werden. Ne? Also hat sich halt einfach so entwickelt, unsere Gesellschaft. Aber es heißt ja nicht, dass jeder sich da so anpassen muss.
Nee, da sind wir wieder beim Anfang des Gespräches. Wir haben es auch selbst in der Hand einfach, ne? Wie wir dann unser Leben gestalten und wie wir damit umgehen. Und ich glaube auch, das ist was wir lernen können. Dieses ein bisschen dass es ein bisschen egaler ist einfach, was die anderen denken, weil wir für uns wissen, es tut uns gut. Und wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie wir es aufnehmen und wie wir es für uns vielleicht umdeuten. Ich habe oft das Gefühl gehabt, hey, die finden es gerade irgendwie interessant und gucken sich das an, was ich da mache, weil sie es eigentlich auch gern machen würden.
Mhm.
So, aber es selbst sich nicht trauen. So.
Ja.
Und dann ist es schon wieder was ganz anderes.
Das stimmt.
Dann gehst du schon wieder anders damit um. Wie machst denn du das? Also wenn du draußen in der Natur unterwegs bist, wie bist du unterwegs? Bist du so ein Outdoor-Typ, der auch wandert, Rad fährt, läuft, rennt, schwimmt? Oder einer, der dann barfuß bewusst die Wiese entlang geht?
Unterschiedlich. Also ich bin ja tatsächlich vor etwa 1,5 Jahren aufs Land gezogen. Also ich bin ja auch ein Hamburger Jung, in Hamburg groß geworden. Und jetzt wohne ich auf dem Lande. Das ermöglicht mir natürlich schon mal mehr auch in die Natur, also unmittelbar in die Natur zu gehen. Das heißt, wenn ich aus der Haustür trete, dann stehe ich sozusagen schon mal auf der Wiese. Das hätte ich jetzt in Hamburg, zumindest da, wo ich früher, also wo ich groß geworden bin, im 3. Stock in Eppendorf, da wäre diese Möglichkeit schwieriger gewesen. Da hätte ich zumindest rüber in den Heinzpark gehen müssen, hätte mich da auch auf die Wiese stellen können. Genau, also ich bin im Prinzip täglich in der Natur, mache da meine Spaziergänge, habe mir vorgenommen, wieder zu joggen. Also ich muss gestehen, ich bin in letzter Zeit auch sportlich nicht mehr so aktiv, wie ich das eigentlich...
Du hast 4 Kinder an dieser Stelle?
Genau, 4 Kinder, wobei 2 davon schon etwas größer sind, genau. Und natürlich verschiedene Jobs und so weiter. Also insofern, ich habe auch nicht endlos Zeit, aber möchte natürlich gerne mehr für mich selbst auch wieder tun. Also mich mehr bewegen, mehr in die Natur gehen. Dennoch bin ich natürlich täglich draußen und nutze auch den Weg zur Arbeit beispielsweise, dass ich dann da halt wirklich zu Fuß laufe. Das ist nicht viel, aber es ist eine Viertelstunde ein flotter Gang sozusagen. Da hat man ja schon mal ein paar Schritte auf jeden Fall gemacht. Und ansonsten sind wir mit der Familie tatsächlich gerne auch in der Natur. Wir bewegen uns gerne mit dem Kanu fort. Also wir waren jetzt in den letzten Jahren 2 Mal in Schweden im Sommer, haben da sozusagen in der Natur dann auch geschlafen, auf kleinen Inseln übernachtet, über dem Lagerfeuer gekocht und so weiter. War schon mit 21 oder so, war ich mit einem Kumpel direkt nach dem Zivildienst, waren wir im Yukon unterwegs. Also haben wir sozusagen eine richtige Wildnistour gemacht mit Elchen, Bären und allem, was dazugehört. Also unser großes Abenteuer oder mein großes Abenteuer habe ich sozusagen schon hinter mir, was nicht heißt, dass nicht noch weitere folgen sollen.
Ich wollte gerade sagen, wir dürfen ja mehr als eins.
Genau, absolut, absolut. Aber das ist so im Prinzip, also ich bin schon auch ein Naturtyp, also der gerne wandert. Also wir waren lange nicht mehr in den Bergen, ich würde auch gerne mal wieder in die Berge gehen. Korsika steht noch auf unserer Wunschliste, wo wir auch gerne mal hin würden. Also wandern, Kanufahren.
Kann ich sehr empfehlen, ja. Korsika, war ich mehrfach schon. Mhm. Habe hier auch im Podcast schon drüber gesprochen. Fantastische Insel.
Ja.
Wünsche ich dir viel Freude bei dem, was kommt. Bei dem, was du da draußen so an Connections, an Verbindungen aufbaust wieder.
Vielen Dank.
Ich werde mal versuchen, vielleicht mit deiner Unterstützung auch in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Der erscheint immer ein paar Tage nach dieser Folge, wo dann noch weiterführende Links und Infos zu dem Thema aus der Folge drin sind, vielleicht ein paar Links nochmal reinzunehmen mit weiterführenden Informationen zu diesem Thema. Ich werde mal schauen und vielleicht hast du auch noch 1, 2 Ideen.
Gerne.
Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Malte, auch nochmal aus dem Off. Danke an dich fürs Zuhören. Ich habe es eingangs gesagt, ich möchte an dieser Stelle nochmal so ein paar Sachen einsortieren. Es gibt durchaus einige Kritik an der Earthing, der Grounding-Bewegung. Und die fußt vor allem darauf, dass es ja eine Menge Leute gibt, die Geld damit verdienen, die Produkte verkaufen, die versprechen, dass sie den Menschen erden und die auch Gesundheitsversprechen machen. Darf man in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr so einfach, also Produkte, die Erdung versprechen, zu knüpfen an Gesundheitsversprechen, ist nicht erlaubt, aber ja, international und auch in der Vergangenheit und über Umwege passiert das immer wieder. Es gibt einen Amerikaner, der vor einigen Jahrzehnten diese Idee des Earthings, Groundings hatte, der aus der Fernsehwelt kam und sich tatsächlich viel auch mit Elektrik beschäftigt hat, der als Kind immer viel barfuß unterwegs war und das irgendwann so zusammengebracht hat und sich gedacht hat, Mensch, hängt das nicht vielleicht mit dem Austausch von Ladungen zusammen? dass es mir so gut geht, wenn ich barfuß draußen unterwegs bin. Wissenschaftlich ist das nicht wirklich nachhaltig bewiesen, zumindest nicht nach den wissenschaftlichen Standards, die es in der Wissenschaft eigentlich geben sollte. Vor allen Dingen sind die meisten Studien, die dazu zu finden sind, einmal wissenschaftlich auf wackeligen Füßen, aber eben auch finanziert oder sogar teilweise durchgeführt von Menschen, die Produkte zum Earthing, zum Grounding verkaufen. Und da wird's natürlich schon schwierig. Dass die Erdoberfläche negativ geladen ist, das steht außer Frage, das bezweifelt auch kaum ein Wissenschaftler. Dass da aber ein Austausch von Ladungen stattfindet zwischen dem menschlichen Körper und der Erdoberfläche, das scheint, wenn man mal so ein bisschen eintaucht, nicht wissenschaftlich gesichert zu sein nach den hohen wissenschaftlichen Standards, die es in der Wissenschaft eben nun mal so gibt. Was natürlich nicht heißt, dass da nicht trotzdem irgendetwas passiert. Ja, bei Bäumen, die miteinander kommunizieren, war es auch lange schwierig, das zu beweisen. Ist es heute auch nach wie vor, das zu beweisen, wie die das machen, über Düfte, Schwingungen, Energien. Es gibt so viel, was wir heute noch nicht nachweisen können, vielleicht irgendwann können werden, vielleicht auch nie können werden. Dass es gut tut, barfuß auf einer Wiese rumzulaufen oder auf dem Waldboden oder im Boden zu wühlen mit den Händen, das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Es muss nicht unbedingt ein Ladungsaustausch sein. Wenn du Lust hast, da ein bisschen tiefer noch einzutauchen in diese kritische wissenschaftliche Betrachtung, dann empfehle ich dir die Folge über Earthing und Grounding des Podcasts Die Science Cops. Da kommt übrigens auch Malte zu Wort. Ist kein wirkliches Gespräch, aber einige Aussagen von ihm sind in dieser Folge drin. Ich hatte in dem Gespräch mit Malte nicht das Gefühl, dass er etwas verkaufen möchte. Wenn wir solche Aussagen machen, dass etwas wissenschaftlich bewiesen ist oder wenn jemand solche Aussagen macht, dann sollten wir das allerdings nicht einfach blind übernehmen. Das habe ich in dem Gespräch ja auch gesagt. Darüber haben wir gesprochen, wie wichtig das ist, für sich Erfahrung zu machen, für sich Dinge auszuprobieren und dann zu schauen, ist das was für mich? Taugt mir das oder lasse ich es in Zukunft lieber wieder? Ich will das ganze Thema hier auch nicht zerreden. Es war mir nur wichtig, das nochmal einzusortieren. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, da tiefer einzusteigen, dann gibt es Möglichkeiten. Ein paar Links wirst du im nächsten Newsletter finden. Der Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den kannst du, wenn du es noch nicht getan hast, abonnieren unter christoförster.com/freiraus. Ich freue mich, wenn du am Freitag wieder reinhörst. Da gibt's eine kurze Folge mit einem Tagesexperiment aus der Try-Day-Reihe und nächsten Dienstag dann die nächste große Folge frei raus. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. I am here. Safe.